Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Ich bin Aline, hi.
Hallo Aline, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du den ZuhörerInnen auch noch deinen vollständigen Namen verraten.
Mein vollständigen Namen, ja, praktisch wäre das. Ne? Aline Cohen heiße ich, das ist auch der Name, unter dem ich auftrete.
Genau, damit wir gar nicht erst irgendwelche Vermutungen aufkommen lassen. Schön, dass du da bist, Aline. Ich freue mich sehr. Tatsächlich, da kommen wir gleich noch ein bisschen hin. Du machst das Ganze schon ein bisschen länger, noch nicht ganz lange, aber auch schon ein paar Jährchen. Und ich habe schon vor, ja, in deinen Anfängen ein bisschen was von deiner Musik verfolgt und freue mich umso mehr, dich jetzt hier im Podcast zu haben. Und wir wollen vor allem über dein neues Album sprechen, über die Entstehung, über die Songs, wie auch immer. Ja. Das werden wir dann gleich sehen. Bevor wir damit aber loslegen, bitte ich dich einfach mal so einen kleinen, ja, Grundeinstieg, so mal so eine Basic Information über dich, wie lange machst du das schon und ja, wie bist du dazu gekommen, ist schon fast schon wieder zu weitreichend, aber...
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, aber ich erzähle dir auch voll gerne.
Kannst du gerne ein bisschen was von erzählen zum Einstieg, dann macht das den Hintergrund noch ein bisschen klarer. Aber einfach so ein bisschen was zu dir, zur Entstehung und dann auch so ein bisschen, wo man dich künstlerisch, musiktechnisch verorten kann, ohne da jetzt
zu extrem. Musst du mich später nochmal fragen, ich kann mir so viel auf einmal gar nicht merken, ich habe ADHS.
Ja, macht nichts, du startest einfach, erzählst, wer du bist, wie lange du das schon machst und was du machst, okay. Das sind die kurzen Fragen.
Okay, damit fange ich mal
ansonsten,
an.
Ansonsten grätsch ich nach.
Ja. Also Aline Cohen bin ich und ich habe mit 20 Jahren erst angefangen, Lieder zu schreiben. Ich bin damals in Schweden gelandet und habe bei einer Familie im Keller gewohnt und die hatten eine Gitarre und ich war riesengroßer Fan von Ani DiFranco und hatte eine Kassette von ihr dabei und habe mir dann immer so 5 Sekunden Stücke von Ani DiFrancos Liedern angehört und da versucht, die auf der Gitarre nachzuspielen. Und habe mir so Gitarre spielen beigebracht. Und es gab dort in Schweden, in Stockholm, in der Nähe von wo ich wohnte, einen Auftrittsort. Big Ben hieß der, mit einer offenen Bühne. Und dort sind Bekannte von mir aufgetreten, um 2 Songs jeweils zu spielen. Und das war so der Moment, wo ich beschlossen habe, ich will auch mal 2 Songs schreiben. Um dann bei diesem offene Bühne-Abend mit dabei sein zu können und bin dann 8 Wochen später wieder dahin gegangen zum Big Ben und habe meine ersten 2 Lieder aufgeführt, obwohl ich wirklich schon seitdem ich 16 war oder sowas eigentlich im Kopf hatte, irgendwann schreibe ich mal Lieder. Aber genau, also Ani DiFranco ist so ein Teil, dass ich so dachte, als ich die gehört habe, ich gedacht, dass ich will Singer-Songwriterin werden und dann eben als ich diese offene Bühne in Schweden sah, habe ich so endlich einen Anlass gehabt, wofür ich mal dann 2 Songs schreiben könnte. So bin ich zum Songwriting gekommen und ich habe aber dann erstmal Umweltschutztechnik studiert in Weimar und habe dort aber meine Bandmitglieder kennengelernt und habe 2007 meine Band gegründet und seitdem sind wir auch zusammen, also zumindest mit 2 von denen bin ich noch in einer Band. Und 2008 habe ich mir zum ersten Mal selber eine Tour organisiert, also für meine Band, also genau, am Anfang haben wir noch so einzelne Konzerte irgendwie in Weimar oder so was mal gegeben und hatte aber sehr, sehr bald einfach das Gefühl, so ich möchte gerne das so raustragen in die Welt. Genau, habe 2008 meine erste Tour organisiert, 160 Clubs angeschrieben, um dann 10 Konzerte spielen zu können. Aber das hat total Spaß gemacht und von da an, genau, lief es immer weiter und haben immer mehr Konzerte gespielt und irgendwann eine Booking-Agentur dazu gekriegt und irgendwann Management gehabt und dann unser erstes Album rausgebracht 2010 und genau, so war der Anfang. Was waren nochmal die anderen Fragen?
Ja, du hast eigentlich schon relativ viel davon, eigentlich fast alles schon ganz gut beantwortet, also Der Einstieg ist immer sehr schön. Wie kommt jemand zur Musik? Finde ich immer wieder ganz nett. Es geht oftmals, wenn man über so ein einzelnes Album oder sowas spricht, oftmals ein bisschen unter. Deswegen freut es mich sehr, da auch ein bisschen was mitzukriegen. Mhm. Und dann eben der Weg. Jetzt ist seit 2010 ist natürlich einiges passiert. Du hast aber auch längere Pausen dazwischen gehabt, muss man sagen. Du hast also jetzt nicht kontinuierlich seit 2010 durchgehend Musik gemacht.
Ich habe zwischendurch noch mal eine Pause gearbeitet. Ja, ich habe 2014 habe ich gedacht, dass ich durch bin, damit Musikerin zu sein. Da gab es so ein paar Sachen, die das irgendwie ausgelöst haben. Ich habe 2012 haben wir ein Album aufgenommen als Band, was wir 2013 rausgebracht haben, und ab dann habe ich keine Songs mehr geschrieben. Also 2012, ich habe an zwei Textseminaren teilgenommen, Zeller Schule und Sago Textseminar, beides so voll die super Textseminare eigentlich, und irgendwas in mir hat dann zugemacht und ich habe für 4 Jahre keinen einzigen Song mehr geschrieben. Und dann erst 2016 quasi wieder den Weg zurückgefunden. Also ich habe bis 2015 habe ich schon noch Konzerte gegeben, aber ich habe 2014 beschlossen, dass ich eigentlich durch bin, damit Musikerin zu sein, und bin dann nach Holland gegangen und habe dort einen Master in Wasserressourcenmanagement gemacht. Ich hatte in Weimar Umweltschutztechnik studiert. Genau, dann dieses Studium dort in Holland angefangen, weil ich plötzlich dachte, ich muss irgendwas Sinnvolles machen. Plötzlich kam es mir total sinnlos vor, Musik zu machen. Ich hatte wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Sinnkrise. Und dachte, ich muss jetzt was Sinnvolles machen und muss Umweltaktivistin werden, weil ich irgendwie so plötzlich ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür bekommen habe, wie respektlos wir mit den Ressourcen dieses Planeten umgehen. Das war ein sehr ausgeprägter Wunsch damals. Und eben habe dieses Studium angefangen, habe ein Praktikum bei Greenpeace gemacht und dann hätte eigentlich eine Masterarbeit angestanden. Und dann kam aber das Lied Du bist so schön dazwischen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, naja, da ist ja doch noch Musik in mir. Vielleicht bin ich doch noch eigentlich Musikerin und statt einer Masterarbeit mich erstmal an ein Album gesetzt und ein Album geschrieben, statt der Masterarbeit.
Ist ja auch wichtig. Also.
Ja, und ich habe auch wirklich den Weg zurück zur Musik gefunden. Also ich hab wieder Freude an der Musik empfunden und habe auch wieder, ich fand es plötzlich nicht mehr total sinnlos, mit einer Gitarre auf der Bühne zu stehen. Ich habe mich stattdessen ans Klavier gesetzt auf der Bühne. Nein, aber auch Gitarre war plötzlich wieder in Ordnung. Also ich habe plötzlich nicht mehr diesen, ich habe nicht mehr so krass gehadert mit diesem Beruf, sondern fand es plötzlich wieder voll gut und habe mega Spaß daran, Konzerte zu spielen, und habe auch inzwischen das Gefühl, dass es allein dadurch schon Sinn macht, dass es Leute gibt, die durch diese Musik irgendwie einen Trost erfahren oder sich verstanden fühlen oder plötzlich das Gefühl haben, dass sie für etwas Worte finden, was ihnen vorher irgendwie einfach nur ein Stein auf der Brust war oder sowas. Genau, also ich habe inzwischen das Gefühl, es ist voll okay, Musikerin zu sein.
Du hast als letztes auch dir ein relativ großes Projekt vorgenommen gehabt, nämlich du hast zusammen mit dem Stüber Orchester Songs aufgenommen.
Ja.
Und nicht nur mit denen aufgenommen, sondern bist eben auch mit denen auf Tour gegangen, was natürlich dann logistisch mit so einem Orchester auch nochmal eine nächste Nummer ist, zu dem allein die Songs zu arrangieren und aufzunehmen.
Also das Arrangement und das Aufnehmen haben alles Profis übernommen, weil so für so ein 70-köpfiges Orchester Partituren zu schreiben, das habe ich jetzt nicht einfach so gelernt, autodidaktisch, aber das haben ja genau einfach Profis gemacht, die sowas gelernt haben, die wussten, wie es geht. Und ich habe dann mir das, also die haben mir das dann als MIDI-Dateien geschickt, was sie arrangiert haben. Dann konnte ich mich dazu äußern, ob ich das gut so fand oder ob ich noch irgendwelche Änderungen haben möchte. Und mit so vielen Leuten auf Tour zu gehen, macht auf jeden Fall sehr Spaß, vor allem mit der Stüber Philharmonie, weil das extrem nette Leute sind. Und auch so ein sehr familienfreundliches, wie nennt man das denn, so ein familienfreundliches Konstrukt irgendwie. Also das sind alles, die haben sich gegründet als Studentenorchester, StudentInnenorchester und sind aber inzwischen halt, ganz viele von denen sind inzwischen Eltern geworden, sodass die ihre Kinder auch mit auf Tour nehmen. Also vor allen Dingen, wenn beide Elternteile halt Teil des Orchesters sind. Und deswegen ist das ja voll super gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch selber schon zwei Kinder hatte, als wir auf Tour gegangen sind. Und das ist einfach sehr nett, wenn man umgeben ist von einer Struktur, wo man einfach so als Familie ja einfach sich so wohlfühlen kann, weil es einfach familienfreundlich strukturiert ist.
Ja, das ist natürlich dann schon zu dem Entfernen von der Musik weg. Ich glaube, viel näher kann man der Musik dann schon gar nicht wieder kommen, wenn man mit so einem Orchester auch noch unterwegs ist. Also das ist ja schon der pure Gegensatz zu dem, eigentlich rauszuwollen, oder?
Ja, also klar, mit einem Orchester auf der Bühne zu stehen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr erhebendes Gefühl. Also alleine so dieser Klangkörper, aber auch tatsächlich einfach von der Masse an Instrumenten, von denen man da umgeben ist. Es gab Bühnen, die waren, naja, also eigentlich große Bühnen, aber halt für so ein 70- bis 80-köpfiges Orchester so gerade ausreichend Platz, um da drauf zu sein. Und dann hatte ich hatte so ein kleines Podest von so einem mal einem Meter, also ein Quadratmeter, auf dem ich stand. Und ja, ist schon irgendwie, also manchmal war es, musste ich mir so meinen Weg so durch das Orchester durchschlängeln, um überhaupt auf diesen Platz zu kommen. Also man ist dann halt auch tatsächlich einfach von so einer großen Gruppe an Leuten umgeben. Also es ist ja einfach, ja, total coole Erfahrung war das.
Wie viel, kommen wir nämlich gleich den Bogen schlagen zum neuen Album, wie viel Inspiration hast du mitgenommen aus diesem, ja, aus dieser ganz anderen Art von Musik? Also es ist ja immer noch deine Musik, es ist aber anders umgesetzt, es kommen andere Einflüsse rein. Hat das was auch für deine Musik gemacht, die du jetzt auf dem neuen Album drauf hast, zumindest von der Herangehensweise, von den Ideen, oder ist das einfach nur ein schönes Projekt?
Ich glaube, auf das jetzige Album, also ich weiß es nicht, auf welche Art und Weise das seinen Einfluss gehabt hat. Ich glaube, alle Sachen, die wir so erleben, haben bestimmt irgendwie eine Wirkung auf uns, ne? Und wir nehmen das alles mit. Aber also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, oh, das war so und so mit dem Orchester, jetzt mache ich hier auch einen Orchesterpart rein. Also keine so eine 1:1 Übernahme von dem, was da stattgefunden hat. Aber ich glaube, ich habe schon so ein gewisses Gefühl, was da entstanden ist, mit dem Orchester von so getragen werden. Also gibt es schon jetzt auch so auf anderen Songs. Jetzt auf diesem Album ist zum Beispiel ein Song dabei, der wird begleitet von einem 50-köpfigen Chor, also das Outro davon. Und genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein ähnlicher Moment, der da entsteht. So, das kriegt natürlich durch die Beteiligung von so vielen Leuten, kriegt sowas auch so eine das trägt so toll einfach, so ein Klangkörper mit so vielen Menschen.
Ich springe mir doch da direkt rein, wenn du die Steilvorlage gibst. Ja. Um welchen Song handelt es sich da?
Der Song heißt Du bedeutest mir die Welt, so heißt auch tatsächlich das ganze Album. Und genau, da geht es um einen Outro-Teil, als ich diesen Song geschrieben habe, da habe ich so ziemlich bald gewusst, ich hätte gerne einen Publikumsteil mit drin. Und ich habe diesen Song auch schon ein paar Mal live aufgeführt und das ist so ein ganz, ganz schöner Moment. Das sind so drei verschiedene Stimmen, die ich verteile auf das Publikum, und das Publikum singt quasi wie in so einem Chor einfach mit. Und als wir die Aufnahme gemacht haben für dieses Lied, habe ich sofort gewusst, so ich finde den so essentiell inzwischen, einfach diesen Publikumsteil, der da am Ende immer zu hören ist, dass ich das mit aufs Album holen wollte. Deswegen habe ich einen Chor, der Pumpenchor ist das, den habe ich einmal gehört und habe die dann, die haben nämlich mal einen Song von mir gecovert, und dann habe ich die gefragt, ob die Lust hätten, für mein Album bei einem Song mit dabei zu sein.
Ach, schön. Du hast gerade schon gesagt, der Song heißt genauso wie das Album. Mhm. So erklärt sich auch erstmal schon die Standardfrage, wie ist der Name des Albums zustande gekommen? Also das Album heißt genauso wie ein Song.
Ja. Wobei das echt eine Weile gedauert hat, bis ich drauf gekommen bin. Also es war schon so eine, es kamen natürlich alle 10 Titel in Frage als Albumtitel. Und das war so eines Abends, dass mein Partner, der auch mein Schlagzeuger ist, wir saßen gemeinsam in der Küche und haben so einfach nachgedacht, welches denn jetzt eigentlich der richtige Titel werden könnte für dieses Album. Und genau, plötzlich war es einfach so ganz klar, dass der das sein muss, weil der so gut verbindet, was für Themen auf diesem Album stattfinden. Ja, so zum einen habe ich da irgendwie so diese kosmischen Themen. Es gibt einen Song, der heißt Alles beginnt im All. Es gibt einen Song, der heißt Mond und Erde. Und auf der anderen Seite habe ich so Songs, in denen es so um Hoffnung geben und um, ja, also mehr so, naja, so introspektiv oder so, um mehr so um Emotionen halt geht. Also bei allen geht es natürlich um Emotionen, aber so mehr um so ruhigere Themen, wie auch immer. Jedenfalls war so einfach dieses Gefühl so, okay, dieses Du bedeutest mir die Welt, das vereinbart irgendwie so alles miteinander. Dieser Titel, der bringt das ganz gut zusammen, was so die Quintessenz dieses Albums ist.
Du hast schon gesagt, das hätte eventuell auch ein anderer Songtitel sein können. War das aber von Anfang an klar, dass es ein Song wird von
du meinst, der
Album,
Titel,
oder hätte es auch was ganz anderes, was ganz anderes sein können?
Ja, hätte was ganz anderes werden können. Also ich habe bei unseren bisherigen Alben ist es eigentlich fast immer einen Titel vom Album gewesen, was dann zum Albumtitel geworden ist, außer bei dem Album, was ich als letztes Studioalbum, bevor wir dieses hier gemacht haben. Das heißt Nah, obwohl es keinen Titel gibt, der so heißt. Aber das war zu Corona-Zeiten. Ich glaube, das war so, dieses Wort hat auch irgendwas damit zu tun, dass Corona war in der Zeit und dass es so viel um Abstand ging und ich dem irgendwie was entgegensetzen wollte und dieses Album dann einfach Nah genannt habe.
Ja. Was mir musikalisch persönlich noch zu dem Song aufgefallen ist, du hast schon das Ende beschrieben mit dem Outro, aber ich finde, der hat gerade in den Strophen für mich einen sehr tollen Rhythmus mit so schönen kleinen Tracks immer wieder drin, den Refrain sehr dann wieder besonders macht, weil er da wieder raussticht. Mhm. Der ist dann wieder gleichbleibend, ja. Und die Strophen sind dann eben mit diesen Tracks.
Ja, ich hab quasi das Gefühl, dass das eigentlich so ein Anti-Refrain ist, ja. weil dann das nimmt ja alles raus. Ja. Also es nimmt ja alles, was an Bewegung ist, raus. Der Beat geht total runter. Es wird so ein ganz, ganz leerer Raum, in den ich einfach nur singe, du bedeutest mir die Welt. Ein Anti-Refrain ist es geworden.
Ein Anti-Refrain. Ja, ganz spannend. Aber ansonsten tatsächlich der letzte Song auf dem Album, hat das auch damit was zu tun, dass da hinten das Outro quasi mit dem Chor noch dran ist, dass du gesagt hast, okay, da passt das natürlich als letzter Track, als bestes.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerne die ZuhörerInnen mit so einem schönen Gefühl quasi so rausbegleiten aus diesem Album. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Chor, als ich das zum ersten Mal mit dem Chor gehört habe, ihn gemischt, mir sind sofort die Tränen gekommen, weil das einfach so eine, ich weiß nicht, das hat so eine, ich finde es einfach so schön, dass diese vielen Menschen dieses Du bedeutest mir die Welt einfach mitsingen. Genau, ich finde, das hat was sehr, wie ist denn das Wort? So Geborgenheitsspendendes oder so einfach so ein Wohlwollen ist das einfach.
Der erste Vorabbote von der ganzen Geschichte, von dem ganzen Album, ist, finde ich, auch ein sehr, sehr einzigartiger Song von daher, weil das Thema auch eins ist, was oftmals ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Also es geht da um Panik, um Panikattacken. Und der heißt Atme ein, atme aus. Und so beim ersten Mal anhören, dachte ich mir, ja, für jemanden, der bis jetzt noch mit Panikattacken nichts zu tun hatte, kann sich zuerst nicht ganz vorstellen, aber es ist fast schon sowas wie eine Bedienungsanleitung, ein kleines Handwerksstück, um zu sagen, wenn ich dann mal in diese Situation komme, auf was konzentriere ich mich? So, wie mache ich das? Mhm. Du sagst dann zwar hinterher in dem Song auch, du weißt, wie es geht. Also es geht dann tatsächlich auch um die Menschen, die natürlich damit regelmäßig leben. Aber es gibt auch er ist auch so beruhigend insgesamt, dass ich das schon fast als Anleitung, was mache ich bei einer Panikattacke, empfinden könnte.
Ja, es hat tatsächlich ein bisschen was mit dem Entstehungszeitpunkt davon zu tun. Ich habe, also das, ich weiß nicht, irgendwie ist das, ich finde es auch total krass, die Geschichte, aber ich habe Radio gehört und habe dort eine Nachricht gehört über das Erdbeben in der Türkei, das war letzten Sommer. Und in diesen Nachrichten hieß es, es hätte keine Erdbebentote gegeben, bis auf ein 14-jähriges Mädchen, das auf dem Weg ins Krankenhaus an den Folgen ihrer Panikattacke gestorben wäre. Und das hat mich so völlig, völlig durcheinander gebracht, diese Nachricht. Also ich fand es total schräg, dass sowas im Radio berichtet wird und auch mit so überhaupt keiner weiteren Information dazu. Also ich habe dann auch im Internet versucht, mehr rauszufinden über diese Nachricht, über dieses Mädchen. Habe auch versucht rauszufinden, ob man an Panikattacken sterben kann. Und also soweit ich das nachlesen konnte, kann das nur passieren, wenn vorher schon sowas wie eine Epilepsie oder ein Herzfehler da ist. Aber genau, dieses Thema hat mich so umgehauen irgendwie, dass ich so das Gefühl hatte, boah, ich muss mit diesem Thema irgendwie umgehen, ich muss irgendwas tun. Und das war genau der Anfang zu diesem Lied, zu Atme ein, Atme aus. Ich selber habe schon, also ich höre sehr gerne so geführte Meditationen. Es gibt von Abigail Poston heißt die, glaube ich, so eine Australierin ist das, gibt es einen Kanal, As You Are heißt der, glaube ich. Und genau, die macht solche angeleiteten Meditationen, wo es auch genau darum geht, so einatmen, ausatmen, woran man denken soll, was man sich vorstellen soll. Und genau, plötzlich ist das irgendwie so, hat sich das so zusammengefügt zu so einem Ding, dass ich so dachte, okay, ich will irgendwas tun, ich will irgendein Tool machen, damit Leute, die in Paniksituationen sind, ein Tool haben, einfach, also ne, wenn jemand das möchte, also einfach irgendwas, um zu beruhigen. Ich hatte einfach so plötzlich das Gefühl, ich muss irgendwas tun dagegen. Ich war einfach sehr, es hat mich einfach total umgehauen, diese Nachricht, die ich da gehört habe.
Der Song ist ja nur als erstes rausgekommen, ist also schon draußen gewesen. Hast du tatsächlich Rückmeldungen schon gekriegt von Leuten,
ja,
die gesagt haben, weil ich kann es mir gut vorstellen, dass es tatsächlich ein Tool ist, aber wäre jetzt interessant zu wissen, ob das da schon Feedbacks gab, wo ich gesagt habe, da triffst du es genau oder das hat mir geholfen oder.
Ja, also tatsächlich, ich war unsicher darüber, wie die Wirkung davon ist auf die Leute. Aber die Rückmeldungen darauf sind so total durchweg positiv gewesen. Also das, was mich erreicht hat, auf jeden Fall. Einer hat davon geschrieben, dass er gerade im Krankenhaus auf der Stroke Station, also dort, wo man hinkommt, wenn man einen Schlaganfall hatte, wäre. Und er hat nochmal Glück gehabt, aber dass dieses Lied ihm in der Situation gerade total gut tut. Und also genau, solche, also einfach wirklich auch ganz, ganz krasse Situationen, in denen Leute sich befunden haben und wo die geschrieben haben, hier dieses Lied, das ist gerade gut, das tut gerade gut. Auch aus meinem Freundeskreis auch. Also genau, ich habe Nachrichten von Leuten gekriegt über WhatsApp oder per SMS, die mit denen ich seit Jahren gar nicht mehr im Kontakt war und die gesagt haben, oh, ich bin gerade in so einer Stressphase, gerade so viele Prüfungen und danke für dieses Lied, weil das beruhigt mich total.
Sehr schön. Also
ich bin sehr, sehr froh.
Wenn man auch das Feedback bekommt, gerade wenn man so unsicher ist, passt das jetzt wirklich? Oder das tatsächlich auch schon sowas ist wie ein Tool ist ja immer, kann ja nicht immer funktionieren und kann auch, ist ja immer nur eine sowas wie eine Anleitung, aber dass das tatsächlich auch Leuten schon geholfen hat. Also kann ich mir vorstellen, das ist auch für dich ein ganz tolles Feedback, als nicht nur als Musikerin ist, die den Song geschrieben hat, sondern auch als Mensch, dass du da Thema angesprochen hast, so dargestellt hast, dass jemand damit auch wirklich eine Hilfe hat, wie auch immer.
Ja, ja, definitiv. Ich bin total froh darüber, dass dass das einfach für einige Leute sinnvoll ist, dieses Lied zu haben.
Zweite Song, der rausgekommen ist, das war dann so Ende Februar. Ich glaube, der erste kam Ende Januar raus. Atme ein, atme aus. Und Ende Februar ist dann Immer noch da rausgekommen. Und den fand ich für mich persönlich sehr ergreifend deswegen, weil das ist irgendwie für mich so ein klassisches Liebeslied als Klavierballade, aber eben nicht dieser aktuelle Zustand, sondern nicht dieses Verliebtsein und ach, wir haben jetzt gerade uns toll kennengelernt und wir wollen uns nie wieder gehen lassen, also diese klassischen Geschichten, sondern eben aus der rückwärts gewandten Position, wo einfach, wo es darum geht, was alles schon oder immer noch da nach vieler Zeit ist. Also wenn der Song früher rausgekommen wäre, dann wäre es der erste gewesen, den ich letztes Jahr meiner Frau zum Silberhochzeitstag vorgespielt hätte. Das ist mir dazu als allererstes eingefallen.
Ja.
Wir haben den nächsten Hochzeitstag. Ich kann es jetzt nachholen, aber das passt einfach sehr schön.
Ja, tatsächlich habe ich das auch zum ersten Mal aufgeführt bei der Nickel-Hochzeit von einem Freund von mir. Da hatte ich das gerade erst geschrieben und habe auch gedacht, so, ich glaube, ich muss euch dieses Lied einfach zur Nickel-Hochzeit vorspielen, weil passt einfach um das zu feiern, dass man das schon so lange miteinander ausgehalten hat und sich immer noch irgendwie ganz gut findet.
Ja, also viele Leute suchen dann ganz lange, wie sieht denn der Hochzeitssong aus oder was soll das alles sein? Das sind dann meistens immer die gleichen Songs. Also Leute, wenn ihr einen Silberhochzeitssong oder irgendwie für ein Jubiläum, was schon länger zurückliegt, sucht, dann empfehle ich euch unbedingt den Song Immer noch da. Also
vielen Dank für die Empfehlung. Richtig gut. Ich habe ihn tatsächlich auch schon mal bei der Hochzeit von Freunden gespielt, aber die sind auch schon seit 20 Jahren zusammen, bevor sie geheiratet haben.
Dann passt es auch wieder.
Hat es auch sehr gut gepasst.
Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die auch Songs gesprochen, die auch schon draußen waren oder draußen sind. Ich würde aber erstmal, du hast vorhin schon so ein bisschen beschrieben, welche unterschiedlichen Intuitionen in den ganzen Songs drin stecken, also ne, wo sie, aus welcher Richtung sie kommen, und da wäre ich auch noch hingekommen, aber ich würde jetzt für dich erstmal für dich gucken, was ist für dich, ja, es gibt ja einen Lieblingssong, gibt es ja nicht, du hast die alle geschrieben, es sind alles deine Babys, aber wo würdest du sagen, das ist so ein Song, den würde ich den Hörer in ganz besonders ans Herz legen, vielleicht aus deiner Perspektive raus, weil es ein Song ist, den du vielleicht so noch nicht geschrieben hast oder ein Thema, was du so noch nicht behandelt hast oder also irgendwas, was ihn auf irgendeine Art und Weise nicht besser macht, sondern anders oder besonders. Hast du da irgendeinen?
Der nächste Song, der veröffentlicht werden wird, am 24. April ist das, das ist Alles beginnt im All. Und vielleicht bin ich gerade so auf Alles beginnt im All auf dem Alles beginnt im All-Trip, weil ich auch gerade ein Video dazu gemacht habe und irgendwie der Song liegt mir, glaube ich, auch so am Herzen, weil warum eigentlich? Also ich glaube, es ist der Song, der mich quasi dazu gebracht hat, dieses Album zu schreiben. Ich war bei einem Vortrag von Niklas Kohlorz, einem YouTuber, der so über Weltraumforschung berichtet hat, und ich hatte 3,5 Jahre lang keinen Song geschrieben und hatte plötzlich das Gefühl, wieder total inspiriert zu sein. Und eben dieser Song Alles beginnt im All ging los. Hat eine Weile gebraucht, also ich habe eine Weile gebraucht, um den zu schreiben, um überhaupt wieder ins Schreiben reinzukommen. Und ich glaube, so ein zentraler Satz, also genau, es ging, ich glaube, mein erster Satz, den ich für diesen Song fertig hatte, war Alles beginnt im Bauch, deine Geschichte auch. Als ich dich zum ersten Mal sah, war dein Herzschlag gerade erst da. Und genau, das ist aber jetzt die letzte Strophe geworden von diesem Song. Und es führt vom Urknall also alles beginnt im All, über die Entstehungsgeschichte des Lebens auf der Erde bis hin zu der Geburt eines Kindes. Und ich mag irgendwie an diesem Song, dass der irgendwie so das verbindet, also dieses quasi die Entstehung des ganzen Kosmos und wie das alles zusammenhängt mit der Liebe zu diesem einen kleinen Wesen, was da gerade geboren wurde. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, der ist ziemlich anders als meine anderen Songs, weil der, also zum einen die Art und Weise, wie ich den produziert habe, ich habe den selber erstmal an meinem Computer mit GarageBand oder GarageBand, einige sagen GarageBand, ich sage ja. GarageBand. Ich habe den so selber produziert gehabt, mit, also eben so total dilettantisch und amateurmäßig. Und ganz, ganz viel von dem, was ich da aber selber am Computer gebastelt habe, ist jetzt tatsächlich mit reingekommen in diesen Song. Also es ist ein ziemlich elektronischer Song geworden. Und eigentlich hatte ich bei diesem Album, was ich geschrieben habe, hatte ich ursprünglich mal vor, ein tanzbares Album zu machen, weil ich es so gerne mag, wenn das Publikum, vor dem wir Konzerte spielen, sich bewegt. Und das war eigentlich mein Vorhaben für dieses Album. Aber der einzige Song, bei dem das so ein bisschen drin ist, die Tanzbarkeit, aber auch nur im Outro von diesem Song, ist halt dieses Alles beginnt im All. Also genau, das würde ich auf jeden Fall gerade im Moment allen empfehlen, mal in diesen Song reinzuhören, sobald der hörbar ist.
Du hast das schon vorher gesagt, dass es auch so ein Teil ist, also alles beginnt im All. Du hast eben auch, so habe ich mir das als erstes, den davor noch notiert, eben Mond und Erde, was dann nämlich genau wieder dieses so ein Thema aufgreift. Bei dem ist es, bei dem einen ist alles beginnt im All nur der Start zu der Geschichte. Du hast aber eben diesen Song Mond und Erde geschrieben, den ich auch ungewöhnlich finde. Also so, weil er ist textlich und gefühlsmäßig, würde ich fast sagen, fühlt er sich fast wie ein Kinderlied an.
Ja, absolut, definitiv. Ne?
Und auch wenn man es jetzt musikalisch nicht so direkt als Kinderlied erkennen würde, also mit ein bisschen anders gearteten Text oder sowas, würde man das jetzt nicht als Kinderlied einstufen. Mhm. Aber das Zusammenspiel von dieser Geschichte Mond und Erde und was quasi dort erklärt wird und wie es erklärt wird, ist tatsächlich in sehr kindgerechter Sprache.
Absolut, ja. Ja, ich habe auch, am Anfang habe ich so nicht gewusst, ob das ein Song ist, den ich quasi mit auf ein Album nehmen kann, aber auf der anderen Seite denke ich so, es gibt, glaube ich, so viele Eltern in unserer bei uns im Publikum oder bei unserer Hörerinnenschaft. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass alle Leute, die Eltern sind, diese kindliche Perspektive natürlich auch total mitempfinden können. Oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht diesen Song auch mit ihren Kindern zusammen hören mögen. Inzwischen bringen auch die Leute ihre Kinder mit zu den Konzerten. Also ich glaube, ich finde es irgendwie sogar ganz gut, da es gar nicht so doll zu trennen, sondern das zu integrieren, das zu mainstreamen, also auch so kindgerechte Texte mit aufzunehmen in den Mainstream. Finde ich auch in Ordnung, glaube ich.
Absolut. Also es ist ja auch in keinem Fall irgendwie eine Wertung oder sonst irgendwie, aber es fällt eben einfach auf und ich finde es aber auch schön, dass irgendwie und das so mit aufzunehmen, auch als Platte nicht irgendwie, ach, ich habe da noch was liegen, das hat nicht ganz drauf gepasst, ich hau den Song jetzt nochmal raus oder wie auch immer, in einem anderen Kontext, sondern zu sagen, okay, das gehört genauso zu meiner Musik, die ich jetzt in der Zeit gemacht habe, in dem das Album fällt, wie andere Songs auch. Und, dann direkt in Bezug zu Alles begann im All, der, glaube ich, auch in der Reihenfolge direkt danach kommt, ist das richtig?
Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Ich weiß, alles beginnt und alles nur. Ach, Song Nummer 8. Ja. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, wo Mond und Erde sitzt. Kann gut sein, dass das davor ist.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe die beiden auch irgendwie zusammen irgendwie wahrgenommen. Vielleicht auch, weil es bei Alles begann im All ein Lied ist, was ja eigentlich für ein Kind geschrieben ist, was ja noch erst ein Kind gerichtet. Ein Kind gerichtet ist und dann andere Sorgen eben auch die Verbindung zu den Kindern hat, nämlich wie ein Kinderlied wirkt. Also das sind doch zwei unterschiedliche Ebenen, wo der irgendwie zusammenwirkt. Also einmal die Allgeschichte und dann auch dieses zielgerichtete sich irgendwie mit Kindern, Kindheit und so weiter auseinanderzusetzen.
Ja, du, ich glaube, dass man Alles beginnt im All auch als Kinderlied deuten kann. Ich war auch am Anfang gar nicht sicher. Ich habe eine sowas wie eine Mentorin, Edith Jeske, was so Text betrifft. Und die habe ich auch gefragt und habe sie gefragt, sag mal, Edith, ist das eigentlich ein Kinderlied, was ich da geschrieben habe? Oder was ist das, was ich da gemacht habe? Und sie meinte, das können Kinder auf jeden Fall auch hören, aber das können auch Erwachsene hören. Ja.
Du hast außerdem vorhin schon gesagt, dass bei diesen unterschiedlichen Richtungen, die in sich das Album aufteilt, eben so leichtere Phasen, aber eben auch andere mit drin sind. Und ich finde tatsächlich, da sind sehr erfrischende Songs drauf. Also zum Beispiel Keine Eile ist für mich so ein Song, der das ist ein positiver Text. Und die Musik kommt auch so rüber vom Vibe her. Mhm. Ganz im Gegensatz dazu, deswegen sticht er vielleicht auch nochmal auf seine Art wieder raus, ist Kapitulation.
Mhm.
Der ist definitiv, also für mich zumindest, der düsterste Song auf dem Album.
Ja.
Einfach so als bittere Erkenntnis zu nehmen, alles irgendwie versucht und aber es funktioniert trotzdem nicht.
Aber ich glaube, ich empfinde das gar nicht als bittere Erkenntnis, sondern als sich selber da rausholen aus dieser Situation. Also genau, vielleicht um die Leute abzuholen, die hier gerade hören und Kapitulation noch nicht gehört haben. Es ist ein Lied, in dem es quasi um eine sehr unausgeglichene Beziehung oder den Versuch einer Beziehung gibt. So, man könnte den beiden, die in diesem Song vorkommen, die Labels Narzisst und Co-Narzisstin geben. Und genau, also ja, die Ich-Erzählerin in diesem Song begreift einfach zu irgendeinem Zeitpunkt, dass sie diesen Kampf aufgeben muss, um sich selber zu retten. Insofern, also ich empfinde das gar nicht als, also ja, der ist schon irgendwie düster oder befasst sich mit einem, mit was Aufgeben einfach, ne, wo jemand sehr doll dran geglaubt hat. Aber ich finde das, oder mein Gefühl ist, dass sie dann am Ende diesen richtigen Schritt macht, nämlich sich einfach zu sagen, okay, hier sind meine Grenzen, ich löse mich davon, ich gebe auf, ich mache mich unabhängig. Insofern, also ich finde es kein bitteres Ende, sondern ich finde es
nein, das Ende nicht. Das Thema ist natürlich sehr bewegend und auch so, wenn man sich den ersten Teil oder eigentlich die ersten zwei Drittel anhört, diese Abhängigkeit von dieser ganzen Geschichte und sich nicht lösen zu können. Mhm. Aber das Ende, da hast du recht, es löst sich zumindest so auf, dass es eben doch andere Wege geht und dass die Kapitulation von dem dann auch ist dann nicht negativ, sondern einfach die Geschichte vorher.
Ja. An manchen Stellen ist einfach festhalten dann einfach nicht mehr die Lösung, sondern an manchen Stellen ist dann einfach, ja, manchmal muss man gehen lassen.
Welchen Song empfindest du persönlich als positivsten? Wir haben jetzt gerade von der negativen Seite gesprochen.
Ja,
Kapitulation. Wo würdest du jetzt sagen, so der ist jetzt der...
Was so der Gegenpol dazu ist.
Der Gegenpol dazu.
Wahrscheinlich der Song Schwer verliebt ist wahrscheinlich der Gegenpol dazu. Also bei Schwer verliebt geht es um zwei Leute, die ganze Zeit so umeinander rumtänzeln quasi und einander... Also... immer nicht sagen, was sie eigentlich füreinander empfinden und dann erst ganz zum Schluss kommt so raus, okay, die finden sich beide richtig gut und genau, ist auch so ein bisschen sehr quirlig und so ein bisschen chansonesque und und mit so einer lustigen Geige noch drin. Also das ist wahrscheinlich so der, ich weiß nicht, vielleicht der lustigste Song, das sowas auf dem Album. Also ich weiß nicht, ob das Wort lustig passt, aber so quirlig und wurlig. Aber ich muss sagen, ich habe gerade gestern haben wir nochmal die Vinylplatten angehört, also unsere Testpressung von der Vinylplatte haben wir mal angehört. Und so selbst bei den Songs, wo ich so dachte, das sind eigentlich so voll die positiven Songs, ich habe so das Gefühl, dass überall total die krasse Melancholie mitschwingt. Das ist aber irgendwie so ein Ding, das muss irgendwie in meiner Stimme drin sitzen oder sowas.
Das kannst du gut, das stimmt.
2004 beim Popkurs mitgemacht und die beiden Hauptdozenten dort, Peter Weihe und Anselm Kluge, hatten sich so eine Liste gemacht, damit sie sich merken können, wer wer ist. Und also die konnten sich die Namen von uns allen nicht merken, wir waren 50 Leute. Jedenfalls haben sie sich dann zu jeder Person einen kleinen Satz dazu geschrieben und mein Spitzname war das melancholische Mädchen. Genau, ist irgendwie, it's into the genes oder sowas.
Die wird man dann auch nicht mehr los, ne?
Ja, mein Freund hat auch schon gesagt, also mein Partner sagte auch, Aline, die Leute wollen mit dir zusammen einfach traurig sein. Das hat gar keinen Sinn, wenn du fröhliche Songs schreibst. Die wollen mit dir traurig sein dürfen.
Ja, ich weiß nicht
so mal, ganz ob das stimmt das nicht. Also so mein meistgehörter Song ist Du bist so schön und der zweitmeistgehörte ist Bei dir. Insofern, das sind beides nicht so, so traurige Songs.
Ja, also ich finde, es ist immer, ich glaube eher, dass es gar nicht um Melancholie geht, sondern es ist immer eine gewisse Emotionalität in deinen Songs, auch in den alten. Also ich denke jetzt an Ich war hier zum Beispiel. Da ist immer, auch das merkt man an der Stimme, ob das jetzt Melancholie ist oder was, es ist diese Emotionalität vielleicht, die es ausmacht und die dann auch bei Songs, die eigentlich für dich auch positiv sind oder eigentlich auch vom Text her positiv sind, dann letztendlich für dich dann das wieder so erscheinen lassen, das ist dann doch alles wieder melancholisch. Aber es ist emotional so.
Ja, na und ich habe auch das Gefühl, dass alle Songs sich, ich überlege jetzt gerade, weil ich schon mehr, ich habe so das Gefühl, dass irgendwo doch immer irgendein Schmerz da drin ist, also eben auch bei Atme ein oder Keine Eile. Bei Keine Eile geht es ja auch so um einen Zustand, aus dem jemand rauskommen möchte. Also eigentlich geht es um einen Krankenhausaufenthalt tatsächlich.
Okay.
Bei Keine Eile und eben so einer Person, die im Krankenhaus ist, Zuspruch zu geben. So, ey, du schaffst das, wir schaffen das hier raus. Genau, das heißt, ich überlege gerade, ob es irgendeinen Song gibt, quasi, der komplett schmerzfrei ist. Ja, wahrscheinlich dieses Alles beginnt all eigentlich. Aber selbst das, also selbst dieses ich weiß nicht, also das ist quasi wie so ein, Schmerz ist glaube ich tatsächlich das falsche Wort in dem Fall, aber irgendwie so, halt so ein, das sind so große Gefühle irgendwie, so dieses, oh, alles hängt zusammen und das ganze Leben ist entstanden und jetzt bist du da und das, also eben das eigene Kind dann plötzlich in den Armen zu halten, so das ist ja wahrscheinlich einfach alles sehr, vielleicht hast du recht mit dem Wort, emotional.
Also wenn ich tatsächlich überlege, welcher denn schmerzfrei für mich ist, aber vielleicht auch, was heißt, vielleicht gibt es den auch nicht richtig zu verstehen. Ich finde ihn auf alle Fälle den interessantesten Song, weil man den sich auch inhaltsmäßig ein bisschen öfters anhören sollte, ist für mich, und vielleicht kannst du den ein bisschen auflösen, obwohl ja die Künstler, KünstlerInnen nicht
total gespannt, welcher
Song ist. Ich finde, die wichtigsten Zahlen, finde ich.
Stimmt, an den habe ich gerade gar nicht mehr gedacht. Ja, das ist wirklich ein, das ist einfach so eine Verspieltheit. Das ist so
völlig
ein,
schmerzfrei.
Der ist ziemlich schmerzfrei, ja, genau. Das ist einfach nur ein großes Wertschätzen von so kleinen Sachen irgendwie, völlig querbeet Dinge miteinander vergleichen und zusammenrechnen wollen quasi.
Ja, ich habe den Anfang des Liedes gehört und habe dann so was kommt jetzt hier irgendeine Mathebelehrung oder was passiert denn? Und dann kamst du auch mit so tollen Vergleichen mit zwei und Zweisamkeit und acht und Achtsamkeit. Und dann hat sich das Ganze für mich so ein bisschen erschlossen. Hab den Song trotzdem aber noch ein paar Mal gehört, um die ganzen anderen Zusammenhänge dann doch für mich irgendwie ein bisschen herstellen zu können. Aber ein sehr schönes Lied, finde ich.
Vielen Dank. Das ist auch viel, ich nenne es mal, Recherche reingeflossen, weil ich, ich hatte einfach irgendwie so ich hatte diesen Titel, die wichtigen Zahlen, und wollte dann so einen Song über die wichtigen Zahlen machen und habe so überlegt, was sind denn überhaupt die wichtigen Zahlen, und habe so angefangen, ganz, ganz viele Zahlen nachzugucken. Also eben zum Beispiel so, mit welcher Geschwindigkeit wir rotieren mit der Erde und aus wie vielen Zellen wir bestehen. Also ich habe ganz, ganz viel nachgelesen für diesen Song und habe so viele Dinge auch selber dabei erfahren, die so spannend waren oder die ich in dem Moment dann auch einfach so interessant fand über, ich meine, so wir Menschen haben einfach so das Bedürfnis, alles zu sortieren, ne, und so miteinander vergleichbar zu machen und einzuordnen, und eben deswegen geben wir allen Dingen irgendwelche Maße und Größe und Zahlen, und dieser Song ist eigentlich so ein das Ganze nicht so ernst nehmen oder halt alles miteinander verrechnen wollen, um einfach nur darstellen zu wollen, so wie toll man jemanden findet. Oder das ist, glaube ich, so einfach der Gedanke da drin gewesen, so dass man jemanden, den man toll findet oder den man liebt, dass man das quasi so versucht, so ganz mathematisch in Zahlen zu fassen, wie toll man diese Person findet.
Ja, da hat man sich ganz viele Gedanken wahrscheinlich auch sonst schon drüber gemacht, aber bis zum Mond und zurück war für mich immer die Standardaussage, wie sehr man jemanden liebt bis jetzt. das könnte man jetzt auch wieder in eine Zahl fassen, wenn man es jetzt unromantisch sehen wollte oder nicht so schön.
Kilometern ausdrücken.
Ja, wahrscheinlich. Du hast eben gerade schon mal ganz kurz gesagt, du hast das dann festgestellt, als du die Testpressung gehört hat, der Vinyl. Und jetzt sind wir so beim kleinen Werbeblock. Also das ganze Ding wird es als Vinyl, als CD geben.
Ja.
Auch noch eine Spezialpressung. Oder kannst du gleich mal jetzt ein bisschen Werbung machen?
Abhängig davon, wann das jetzt gerade gehört wird, also wenn es noch vor dem Release gehört wird, es gibt zusätzlich zu der Vinylplatte und der CD nämlich noch ein Bundle, was wir geschnürt haben, mit einem exklusiven T-Shirt und 6 Postkarten, die man bestellen kann. Aber das muss man dann vor dem, wann kommt es raus? Am 29. Mai kommt das Album raus.
Ich glaube, wir sind direkt danach oder eine Woche später. Also wir sind relativ zeitnah, ich bin selten mit meinen Podcasts vorher.
Alles klar, ja, vielleicht haben wir noch ein paar T-Shirts übrig zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt. Aber das ist auch noch so eine Sache, für die ich gerne noch Werbung mache, für unser Release-Bundle mit Fairtrade-Öko-zertifizierten T-Shirts.
Also alles muss raus, wenn denn noch was übrig sein sollte, was wir nicht hoffen, weil wir auf die Vorbestellung hoffen.
Genau, wir haben einen Shop, shop.alinkoin.com, und da kann man sich austoben, was den Kaufdrang betrifft, hoffe ich.
Wie sieht es aus mit Live-Spielen? Gibt's
eine Tour? Wir gehen auf Tour, auf jeden Fall. Dafür möchte ich auch sehr gerne die Werbetrommel rühren. Wir haben sowohl Sommerkonzerte, den ganzen Juli über spielen wir Konzerte, und im September haben wir vereinzelt Konzerte. Im Oktober spielen wir nochmal eine ganze Tour querbeet durch Deutschland. Und die Termine dazu stehen auch alle auf meiner Internetseite alinkoin.com. Und ich freue mich natürlich total, wenn alle, die das hören, auch noch ganz vielen Leuten Bescheid sagen, dass wir auf Tour gehen, weil es noch ganz viele Tickets gibt. Und sich leider das Konzertbesuchverhalten seit Corona und Lockdowns und so weiter ziemlich verändert hat. Also ich habe das Gefühl, es war vorher leichter, Leute zu erreichen und leichter, Leute dazu zu bewegen, auf Konzerte zu gehen. Und inzwischen ist das irgendwie so ein Ding, man könnte ja auch einfach zu Hause sitzen bleiben und einen Film im Streaming gucken oder so. Aber an dieser Stelle ein Aufruf. Geht wieder zu Live-Konzerten.
Genau.
Seid dabei.
Ich mache das erstens eigentlich fast jeden Podcast, weil es da auch immer auch um Live-Geschichten geht. Und ich teile auch ganz viel von allen möglichen KünstlerInnen, wenn da irgendwelche Konzertdaten rauskommen.
Ja, das ist richtig super, dass du das machst.
Im Hashtag geht mehr auf Konzerte. Also,
ja.
Und da müsste eigentlich noch ein zweiter Hashtag dazu, kauft euch die Tickets im Vorverkauf, wäre eigentlich der zweite Hashtag.
Ja, das ist noch so eine Sache, die sich wirklich verändert hat. Früher haben die Leute schon ein halbes Jahr vorher ein Ticket geholt und inzwischen warten die Leute so bis ganz kurz vorm Konzert. Und das macht es natürlich so planungsmäßig ein bisschen schwieriger. Also ich weiß echt von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Touren absagen müssen, weil einfach im Vorverkauf zu wenig geht. Und das ist so schade, was da jetzt gerade so alles den Bach runtergeht, weil die Leute, weiß nicht, irgendwie ihr Geld aufheben für so ganz große Mega-Veranstaltungen und aber viel weniger auf so kleine Konzerte gehen.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr traurig, dass die Künstler, die so und so schon komplett davon leben können, weil sie schon mit einer Vorankündigung drei Stadien gefüllt haben und dann auch noch mega teuer sind. Sofort jeder, der wirklich da als Fan hin will, schon keine Chance mehr hat, ein Ticket zu bekommen, weil die weg sind. Und andere, die ja genauso tolle Musik machen, oftmals sogar, ich möchte es nicht bewerten, aber bessere Musik machen, weil sie vielleicht ein bisschen persönlicher ist oder weil man einfach auf einer kleinen Bühne viel näher am Künstler dran ist und nicht irgendwo nur denjenigen irgendwie auf einer großen Leinwand im Stadion sieht noch oder sonst irgendwo. Also es erschließt sich mir auch nicht, aber es ist leider so und deswegen weiter fleißig Werbung machen. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass du das alles so realisieren kannst und nichts absagen musst. Und ich werde da gern auch fleißig weiter noch Tourneepläne von dir teilen.
Vielen Dank.
Wenn es dann für den Herbst ansteht. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß, wenn das Album draußen ist, dass du weiterhin auch viele Leute erreichst, vor allem auch berührst, wie du es mit vielen Songs mit Sicherheit tust. Und bedanke mich sehr, dass du, ja, wir haben, glaube ich, jetzt tatsächlich geschafft, über alle Songs zu sprechen, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass wir so schön über die ganzen Songs des Albums sprechen konnten. Und ja, dir viel Erfolg damit, vielen Dank. Und den Zuhörerinnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Und von mir auch nochmal ein herzliches Danke und von mir auch ein bleibt gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.